Es war der Sommer 2012. Ich hatte gerade mein letztes Jahr in der Highschool beendet und war 3 Monate davon entfernt, 18 Jahre alt zu werden. Ich lebte 1 Stunde nördlich von Toronto, Kanada. Es war eine Vorstadtgegend, aber wir hatten ein riesiges ländliches Gebiet mit unglaublichen Naturpfaden und Wildtieren. Ich kann nicht lügen, das Leben war ziemlich großartig. Ich war bereit, in ein paar Monaten aufs College zu gehen und hatte tolle Freunde und eine wunderbare Familie. Meine besten Freunde waren ein Mädchen namens Sam und ihr Freund Gavin, den ich ihnen vorgestellt hatte. Wir machten alles zusammen und es machte mir wirklich nichts aus, das 5. Rad am Wagen zu sein, da wir sehr eng miteinander waren. Ich hätte nie gedacht, dass ein einziger Moment mein Leben so sehr beeinflussen könnte, dass alles auf diese Weise zusammenbrechen würde. Das letzte Mal, dass wir 3 zusammen waren, war an einem wunderschönen Sommerabend mit perfektem Wetter und einem hellen Mond. Es war gegen 21 Uhr und wir beschlossen, uns zu einem Lagerfeuer zu treffen, zu trinken, Musik zu hören und uns einfach zu entspannen. Wir gingen in das ländliche Gebiet, um unsere kleine Party zu feiern. Der Weg dorthin ist eine Sackgasse, die in ein Waldgebiet führt. Es gibt keine Lichter, nur die Geräusche der Natur, Grillen und ähnliches. Es ist etwa 50 Minuten zu Fuß vom nächsten Haus entfernt. Wir sahen den Eingang zum Wald, schalteten unsere Taschenlampe ein und begannen zur Lichtung zu laufen, etwa 1 Kilometer weiter im Wald. Nur einer von uns hatte ein Handy, da es damals nicht üblich war, eines zu haben. Sam hatte es und es war ein altes BlackBerry, das nur für Notfälle verwendet wurde. Schließlich erreichten wir unseren kleinen Platz, entzündeten das Lagerfeuer und spielten Musik. Es war einer dieser Filmmomente. Das Feuer und das Bier brachten die Menschen wirklich zusammen. Wir lachten, scherzten und tranken unsere Biere in einem Zug. Ich begann, die Wirkung des Alkohols zu spüren und bemerkte, dass mein Körper desorientiert wurde. Ich schaute vom Feuer weg und glaubte, aus dem Augenwinkel Lichter eines Autos zu sehen. Ich brachte sie zum Schweigen und sagte ihnen, sie sollten schauen, aber es war weg. Sie sagten, es sei das Mondlicht, das mir einen Streich spielte, aber ich spürte ein seltsames Gefühl der Angst in meiner Brust, das ich noch nie zuvor erlebt hatte. Jetzt weiß ich, dass es meine Intuition war. Ich legte meine Angst beiseite und wir feierten weiter und tranken mehr Alkohol. Gavin nahm das letzte Bier und wir waren uns einig, dass es Zeit war, schlafen zu gehen. Also löschten wir das Feuer, schalteten die Taschenlampe ein und machten uns auf den Rückweg zur Straße. Als wir den Wald verließen und die offene Straße erreichten, gingen die Lichter eines Autos an und blendeten uns. Ich war verwirrt und desorientiert, aber ich wusste, dass etwas passieren würde. Die Person im Auto startete den Motor und begann, auf uns zuzufahren. Fast überfuhr uns, aber fuhr dann weiter. Wir schrien, "Was zum Teufel?", als das Auto die Straße hinunter verschwand. Wir dachten, es sei nur ein Idiot, der uns ärgern wollte. Ich erwähnte die Lichter im Wald nicht, weil ich sie nicht noch mehr erschrecken wollte. Wir setzten unseren Weg nach Hause fort. Etwa 3 Minuten später kam das Auto wieder mit hoher Geschwindigkeit vorbei und die Lichter blendeten uns erneut. In diesem Moment schrillten die Alarmglocken in meinem Kopf und das Adrenalin begann zu pumpen. Wir erstarrten und sahen uns an. Sam weinte und Gavin hatte einen Ausdruck des Schreckens in seinem Gesicht, den ich nie vergessen werde. Ich sagte Sam, sie solle die 911 anrufen, aber als sie in ihren Taschen nach ihrem Telefon suchte, fand sie es nicht. Wir hatten es auf der Lichtung liegen lassen. Wir waren verloren. Das Auto kam wieder vorbei und wir begannen, in die entgegengesetzte Richtung zu rennen. Ich schaute zurück und sah, wie das Auto etwa 100 Meter von uns entfernt anhielt. Das laute Hupen des Autos durchbrach die Stille. Es hörte nicht auf zu hupen und die Lichter an- und auszuschalten. Das war verrückt. Mein Adrenalin war auf dem Höhepunkt. Ich rannte durch den Wald. Äste schlugen mir ins Gesicht, während ich blindlings in der Dunkelheit rannte. Ich stolperte über einen Baumstamm und verstauchte mir den Knöchel. Ich unterdrückte den Schmerz und blieb dort liegen. Ich konnte die Taschenlampe von Sam sehen, die sich bewegte. Sie rannte. Ich hörte Gavin schreien, sie solle schneller rennen. Sie war klug und schaltete das Licht aus, und sie versteckten sich. Alles war so still, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich hielt mir den Mund zu, um meinen Atem zu beruhigen. Die Lichter des Autos begannen zwischen den Bäumen zu leuchten. Ich konnte erkennen, dass es ein großer Mann war, der aus dem Auto stieg. Er hatte ein Jagdgewehr in der Hand. Ich begann leise zu beten, dass er uns nicht finden würde. Er hatte auch eine Taschenlampe am Gewehr und begann auf mich zuzugehen. Ich dachte, es sei das Ende. Das Licht streifte meinen Kopf um Zentimeter und er trat fast auf mich. Ich hörte, wie ein Ast dort brach, wo meine Freunde waren. Langsam drehte ich den Kopf und sah mit Entsetzen, wie der Mann das Gewehr auf die Köpfe meiner Freunde richtete. Ich blieb still, wissend, dass, wenn etwas passierte, ich die Letzte sein würde, die Hilfe holen könnte. Der Mann begann, Sam anzuschreien. Sie solle ins Auto steigen. Beide weinten hysterisch. Der Mann öffnete den Kofferraum des Autos und warf sie hinein. Gavin kniete am Boden neben dem Auto. Der Mann begann, ihn heftig mit dem Kolben des Gewehrs ins Gesicht zu schlagen. Ich kann das Geräusch des Gewehrs, das auf ihn einschlug, bis heute hören. Ich sah ihn dort liegen, reglos. Ist er tot? Dachte ich. Das Auto fuhr in Richtung Stadt davon. Ich rannte zu Gavin. Er war völlig mit Blut bedeckt und hatte eine schreckliche Wunde im Gesicht. Er war bewusstlos. Ich war ein starkes Mädchen, aber ich wusste, dass ich ihn nicht bis zum nächsten Haus tragen konnte, um Hilfe zu holen. Ich begann, seinen Namen zu schreien, um ihn aufzuwecken, aber es funktionierte nicht. Ich lehnte ihn gegen einen Baum und deckte ihn so gut ich konnte ab. Dann begann ich zu rennen. Alles war verschwommen. Ich erinnere mich nicht einmal daran, woran ich dachte, während ich rannte. Ich war nur darauf konzentriert, Hilfe zu bekommen. Ich sah ein Haus und begann zu schreien und an die Tür zu schlagen. Die Frau schaltete das Licht ein und öffnete das Fenster, fragte, was los sei. Ich schrie, sie solle die 911 anrufen. Die Polizei kam ziemlich schnell. Ich sagte ihnen, wo mein Freund war, dass er schwer verletzt war, und gab ihnen eine Beschreibung des Autos, das meine Freundin entführt hatte. Ich setzte mich und alles überwältigte mich. Die Emotionen von dem, was gerade passiert war, überfluteten mich. Ich weinte, zitterte und erbrach mich. Meine Eltern holten mich nach ein paar Stunden Verhör von der Station ab. Ich war so glücklich, sie zu sehen. Wir fuhren nach Hause und ich legte mich neben meine Mutter. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass Sam im Kofferraum des Autos gefunden worden war, verlassen auf einem Parkplatz in der Nähe des Sees. Sie war am Leben, aber etwas war offensichtlich mit ihr geschehen. Gavin war im Krankenhaus mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Unsere Namen wurden in den Medien geschützt, da wir minderjährig waren. Es war eine große Nachricht in unserer kleinen Stadt. Ein Weckruf, dass die Vororte vielleicht doch nicht so sicher sind. Das Leben wurde für uns drei auf den Kopf gestellt. Unsere Freundschaft war für immer zerstört. Ich sah Gavin im Krankenhaus, als er aufwachte, und brachte ihm Blumen, aber wir sprachen nicht über das, was passiert war. Sams Familie zog weg und wir sprachen nie wieder miteinander. Ich versuchte, sie auf Facebook zu finden, aber ich fand nichts. Gavin und ich wissen immer noch nicht, was mit ihr passiert ist, aber es macht mich krank, daran zu denken. Ich ging schließlich nicht aufs College und musste eine intensive Therapie durchlaufen, um wieder ich selbst zu werden. Ich hoffe, es bald zu schaffen. Ich gehe nicht viel aus, niemals nachts. Die Person, die unsere Teenager-Träume zerstörte, wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Der Fall ist noch offen. Das ist mir und meiner Frau im Sommer 2017 passiert. Wir hatten erst ein paar Monate zuvor geheiratet und aufgrund der Kosten der Hochzeit war unsere finanzielle Situation natürlich nicht die beste. Das führte dazu, dass wir uns nur eine sehr günstige Unterkunft leisten konnten, die wir wöchentlich bezahlen konnten. Glücklicherweise fanden wir genau das in einem Gästehaus in unserer Stadt. Das Haus hatte 3 Stockwerke und 4 Zimmer, mit einer gemeinsamen Küche und einem Bad für alle. Wir zogen in eines der Zimmer im 2. Stock. Da es ein Gästehaus war, mussten wir den Platz natürlich mit anderen teilen. Die auffälligsten waren ein junges Paar namens Jim und Jennifer, die direkt über uns in einem Zimmer im 3. Stock wohnten. In den 3 Monaten, die wir dort lebten, waren sie die einzigen Nachbarn, mit denen wir sprachen. Sie schienen uns in Alter und Interessen ähnlich zu sein, aber wir unterhielten uns meist nur im Vorbeigehen oder manchmal auf der vorderen Veranda, wo wir alle rausgingen, um eine Zigarette zu rauchen. Nach ein paar Wochen wurde uns jedoch schnell klar, dass sie nicht gut miteinander auskamen. Es begann mit kleinen Dingen, wie sie sich kurz anzuschreien oder zu hören, wie einer von ihnen wütend mitten in der Nacht das Haus verließ. Aber die kurzen Streitereien dauerten nicht lange. Mit der Zeit wurden sie länger und lauter. Bis eines Tages, als meine Frau und ich einen Film schauten, die üblichen Streitereien direkt über uns stattfanden. Doch gerade als der Film endete, bemerkten wir beide, dass sie plötzlich aufhörten. Verstehen Sie mich nicht falsch, es war schön, endlich Ruhe und Frieden zu haben, aber es war völlig ungewöhnlich für sie. Ich meine, das war noch nie passiert. Sie hörten fast nie plötzlich auf zu schreien, besonders zu dieser Nachtzeit. Dennoch waren wir uns einig, dass wir die Stille nutzen und versuchen sollten zu schlafen. Glücklicherweise schafften wir das, aber nur um mitten in der Nacht aufzuwachen, weil meine Frau mich schüttelte und zur Seite unseres Bettes starrte. Ich war müde und völlig desorientiert. Ich wusste nicht, wie spät es war oder warum ich geweckt wurde. Aus Gewohnheit drehte ich mich um aufzustehen, aber als ich das tat, konnte ich einen Mann erkennen, der direkt neben unserem Bett stand, über meinem Nachttisch gebeugt und die Schublade durchsuchte. Ich war völlig ungläubig. Nachdem sich unsere Blicke trafen, richtete er sich auf und starrte mich an. Ich setzte mich im Bett auf und der Typ begann langsam zurückzuweichen. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, ob das, was ich sah, real war oder nur meine Vorstellung. Aber nachdem ich die Lampe in unserem Zimmer angemacht hatte, erkannte ich, dass es unser Nachbar von oben war, Jim. Derselbe, der immer schrie und uns bis spät in die Nacht wach hielt. Ich fühlte mich ein wenig erleichtert, aber trotzdem. Warum durchsuchte er unsere Sachen, während wir schliefen? Das war völlig ungewöhnlich für ihn. Nachdem ich mich einen Moment beruhigt hatte, sagte ich: Was ist los, Jim? Was machst du in unserem Zimmer, Mann? Nach ein paar Sekunden Stille fragte Jim, ob er unser Auto ausleihen oder ob wir ihn irgendwo hinfahren könnten. Meine Frau, die jetzt vollständig wach war, schrie ihn an, dass das nicht in Frage käme, besonders nachdem er mitten in der Nacht in unser Zimmer eingedrungen war. Sie sagte ihm, dass sie die Polizei rufen würde, wenn er nicht verschwinde. Jim reagierte darauf, indem er aus dem Zimmer stürmte, aber nicht nur das. Der Typ rannte aus der Haustür und die Straße hinunter in eine scheinbar zufällige Richtung. Ich sah meine Frau an und wir waren uns einig, dass etwas an der ganzen Situation eindeutig nicht stimmte. In diesem Moment beschlossen wir, dass wir nach oben gehen und nach Jims Frau Jennifer sehen mussten. Also taten wir das. Wir gingen nach oben und das Erste, was uns auffiel, war, dass die Tür zu ihrem Zimmer geschlossen, aber nicht abgeschlossen war. Ich sagte meiner Frau, dass wir sie wahrscheinlich in Ruhe lassen sollten, aber sie bestand auf das Gegenteil. Also drehte ich widerwillig den Türknopf und rief ein »Hallo«. Nachdem wir keine Antwort bekamen, öffneten wir langsam die Tür. Was wir als Nächstes sahen, war wie direkt aus einem Horrorfilm. Das Zimmer sah aus wie ein Schlachtfeld, als ob jemand Amok gelaufen wäre und zufällige Bereiche mit einer Axt zerschlagen hätte. Dann bemerkten wir Jennifer, die bäuchlings auf dem Boden lag. Wir gingen auf sie zu, dachten, Jim hätte sie bewusstlos geschlagen, aber als wir näher kamen, bemerkten wir, dass frisches Blut den Teppich unter ihr befleckte. In völligem Entsetzen riefen wir sofort die Polizei. Wir erklärten ihnen, dass wir glaubten, gerade in eine Mordszene geraten zu sein, aber der Mörder bereits weg war. Die Polizei sagte uns, wir sollten das Zimmer verlassen und draußen warten, bis sie eintrafen. Und tatsächlich kamen sie in weniger als 5 Minuten. Nachdem wir alles erklärt hatten, was in dieser Nacht passiert war, begann die Polizei eine Suche nach Jim. Glücklicherweise fanden sie ihn etwa 1 Stunde später, immer noch die Straße entlang rennend. Nach weiteren Gesprächen mit der Polizei erfuhren wir, dass Jim anscheinend versucht hatte, eine Tankstelle zu finden, um Benzin zu besorgen und das gesamte Haus niederzubrennen, mit dem Ziel, Jennifers leblosen Körper darin zu verbrennen. Dies wiederum würde alle Beweise vernichten, die ihn mit dem Mord in Verbindung brachten. Jim wurde schließlich für den Mord an seiner eigenen Frau verurteilt. In den folgenden Tagen konnten meine Frau und ich das Haus nicht verlassen, da wir jedes Mal, wenn wir es versuchten, von verschiedenen Nachrichtenreportern angesprochen wurden, die um ein Interview baten. Natürlich zogen meine Frau und ich so schnell wie möglich um, sobald wir die Mittel dazu hatten. Aber die ganze Sache war unglaublich beängstigend. Ich meine, mitten in der Nacht hatten wir unwissentlich einem Mann gegenübergestanden, der gerade seine eigene Frau ermordet hatte und letztendlich plante, uns im Prozess der Beweisvernichtung zu töten. Es war der Sommer 2004. Meine Familie hatte geplant, in Kennebunkport, Maine, Urlaub zu machen. Mein Vater war in einem Meeting festgefahren, also würde er ein paar Tage nach uns aus Manhattan anreisen. Meine Mutter wollte vor seiner Ankunft nach Maine fahren, was mir damals sehr lästig erschien. Aber wir hatten keine andere Wahl. Mein Bruder, meine Schwester und ich stiegen ins Auto und begannen die Reise. Ich war damals etwa 14 Jahre alt. Die Fahrt war ruhig, aber es gab mehrere Verzögerungen und wir kamen viel später an als geplant. Aus diesem Grund waren die Besitzer des Hauses, das wir gemietet hatten, bereits ins Bett gegangen und wir konnten sie nicht kontaktieren, um die Schlüssel zu bekommen. Es klingt nach schlechter Planung, aber anscheinend waren sie sehr streng mit den Zeiten für die Schlüsselübergabe. Meine Mutter, nicht entmutigt, beschloss, dass sie Hummer essen wollte. Also gingen wir in eines unserer Lieblingsrestaurants. Während wir aßen, rief sie meinen Vater an, um zu sehen, ob er uns ein Hotel in Kennebunkport von New York aus reservieren konnte. Während wir den Hummer genossen, kam ein Mann auf uns zu und begann mit meiner Mutter zu sprechen. Ich dachte, es sei nur ein freundlicher Einheimischer, der ein Gespräch begann. In diesem Moment rief mein Vater meine Mutter an und sie entschuldigte sich, um mit ihm zu sprechen. Anscheinend waren alle Hotels in dieser Nacht ausgebucht, was verständlich war, da es die Hochsaison in Kennebunkport war. Der Plan war, in die nächste Stadt zu fahren und einen Ort zu finden, an dem wir bleiben konnten, bis wir die Schlüssel für das Ferienhaus abholen konnten. Der Mann, der mit meiner Mutter gesprochen hatte, schien ihr Gespräch gehört zu haben und kam wieder auf sie zu, als sie auflegte. Ich muss sagen, an seinem Aussehen war nichts Seltsames. Er war ein gut gekleideter, sauberer und unauffälliger Mann, der gut in die Umgebung passte. Er sagte meiner Mutter, dass er ein großes Haus mit einem Gästehaus habe und wir mehr als willkommen seien, dort zu übernachten und dass es seiner Frau nichts ausmachen würde. Meine sofortige Reaktion war: Auf keinen Fall! Ich würde nicht im Haus eines Fremden im dunklen und gruseligen Maine übernachten. Nichts gegen Maine, aber die Straßen werden dort sehr unheimlich. Meine Mutter, die ihre Sorgfaltspflicht erfüllte, kam zu dem Schluss, dass der Typ legitim war. Er sagte, er arbeite in der Finanzbranche. Und da meine Mutter Investmentbankerin war, sprachen sie lange genug, damit sie schlussfolgerte, dass er nicht log. Ich rief meinen Vater hysterisch an, aber er sagte mir: Ich übertreibe. Ich müsse mehr aus der Stadt herauskommen und akzeptieren, dass manche Leute einfach freundlich sind. Also stiegen mein Bruder, meine Schwester und ich ins Auto und folgten ihm zu seinem Haus. Das Gästehaus war tatsächlich sehr schön. Vollständig möbliert, aber die Betten waren seltsam platziert. Es gab zwei Zimmer und anstatt dass die Betten in der Mitte oder symmetrisch standen, waren sie direkt unter dem Fenster in jedem Zimmer. Ich fand das merkwürdig. Jedenfalls, wir machten schnell weiter. Wir bereiteten uns alle aufs Schlafen vor, als meine Mutter ein Klopfen an der Tür hörte. Es war der Mann, der sagte, er wolle nur sicherstellen, dass wir uns gut eingerichtet hätten. Eine nette Geste seinerseits. Etwa 30 Minuten später tauchte er wieder auf, um zu sehen, wie es uns ging. In diesem Moment sagte meine Mutter: Danke, uns geht es gut. Wir kommen morgen früh zum Haus, um uns zu bedanken. Wir warteten weitere 30 oder 45 Minuten und ich konnte nicht schlafen. Ich fühlte mich terrorisiert. Wir hörten ein Geräusch, was seltsam war, weil das Gästehaus nicht in der Nähe von Bäumen oder Büschen war, die dieses Geräusch verursachen könnten. In diesem Moment sah ich meine Mutter hellwach, zum Fenster schauen und mit den Augen gestikulieren. Ich muss hinzufügen, dass keines der Fenster Vorhänge hatte. Der Mann sagte, es sei, weil seine Frau gerade dabei war, neu zu dekorieren. Als ich aufschaute, stand dort eine männliche Gestalt. Ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt. Ich weiß nicht, wie lange er schon dort war. Als er ging, wartete meine Mutter eine Weile und sagte uns dann, wir sollten unsere Sachen packen. Sie machte keine Witze. In diesem Moment hatten wir meinen Vater am Telefon und er war ziemlich aufgebracht über meine Mutter wegen etwas, aber ich hörte nicht, worum es ging. Meine Mutter sagte, sie würde die Sachen ins Auto packen und wir sollten ihr folgen. Es war etwa 2 Uhr morgens. Als wir ins Auto stiegen, fuhren wir um das Haupthaus herum, um so schnell wie möglich zu verschwinden. Als wir jedoch vorne ankamen, waren alle Lichter aus. Nicht nur die Lichter, sondern es sah aus, als wäre schon lange niemand mehr dort gewesen. Die Verandalampe, die Tischlampe und die Fenster vorne, alles war dunkel. Außerdem waren die beiden Autos verschwunden. Das des Mannes und das, von dem wir annahmen, dass es seiner Frau gehörte. Als sie das sah, sagte meine Mutter, ziemlich beunruhigt, dass wir gehen würden, und wir fuhren zum Tor. Das Tor am Ende der Einfahrt war von innen mit einem Vorhängeschloss und einem Riegel verschlossen. Es war kein sehr starkes Tor, also sagte mein Vater, gib Gas. Und da wir in einem großen SUV saßen, durchbrachen wir es ohne Probleme. Wir fuhren direkt zurück nach New York City und sprachen die ganze Fahrt über nicht. Wir sind nie wieder nach Maine zurückgekehrt und meine Eltern weigern sich, über die Sache zu sprechen. Eines Nachts fragte ich einen Verwandten, als ich betrunken war, danach, und das Einzige, was er sagte, war, »Sie haben dir nicht gesagt, dass die wahren Besitzer des Hauses im Urlaub waren.« Ich nehme an, meine Mutter oder mein Vater blieben mit den örtlichen Behörden in Kontakt und fanden das heraus, aber sie haben es uns nie erzählt. Ich weiß nicht, wer dieser Mann war oder was er in dieser Nacht vorhatte. Ich frage mich, ob es zu dieser Zeit in der Gegend einen bekannten Serienmörder oder Kriminellen gab. Ich habe es immer genossen, nach einer späten Schicht im Café nach Hause zu laufen. Die ruhigen Straßen und die kühle Nachtluft helfen mir, nach einem langen Tag zu entspannen. Es gibt etwas Friedliches an der Stadt in der Nacht. Die Gebäude, die im Licht der Straßenlampen baden, während ich das entfernte Summen des Verkehrs höre und das gelegentliche Rascheln der Blätter in der angenehmen Brise spüre. Oft gehe ich in einem gemächlichen Tempo und genieße diese Momente der Einsamkeit. Mein Weg führt mich durch einen kleinen Park, vorbei an einer Reihe von malerischen Geschäften und dann eine ruhige Wohnstraße entlang, die mit charmanten alten Häusern gesäumt ist. Es ist ein vertrauter Weg, den ich schon unzählige Male gegangen bin, ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden. Diese späten nächtlichen Spaziergänge waren immer eine Zeit für mich, um abzuschalten, den Stress des Tages hinter mir zu lassen, bevor ich schließlich ins Bett falle. In letzter Zeit jedoch hat sich das Gefühl der Ruhe, das ich einst darin fand, in eine Quelle der Angst verwandelt. Es begann mit den kleinen Dingen. Ich spürte das Gewicht unsichtbarer Augen, die jede meiner Bewegungen verfolgten, während ich meinen gewohnten Weg ging. Aber wenn ich mich umdrehte, war die Straße leer. Zuerst hielt ich es für Paranoia oder Erschöpfung. Jeder hat doch manchmal dieses seltsame Gefühl, oder? Eines Abends bemerkte ich ein Auto, das nicht weit von meiner Wohnung geparkt war. Es war nicht ungewöhnlich, dass dort Autos parkten, aber irgendetwas an diesem schien mir nicht richtig. Es war immer dasselbe Auto und es tauchte immer genau zu dem Zeitpunkt auf, wenn ich zur Arbeit ging. Und wenn ich zurückkam, war es immer noch da. Ich versuchte es mir einfach zu erklären. Vielleicht gehörte es einfach jemandem im Haus. Trotzdem konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass mich jemand beobachtete. Der Wendepunkt kam letzten Donnerstag. Ich schloss das Café als letzte, wie immer. Als ich die Tür abschloss, sah ich einen Schatten unter einer Straßenlaterne auf der anderen Straßenseite. Die Gestalt bewegte sich nicht, stand einfach da und starrte in meine Richtung. Mein Herz raste, aber ich zwang mich, ruhig zu meinem Auto zu gehen und so zu tun, als hätte ich nichts bemerkt. Als ich in den Rückspiegel sah, war die Gestalt verschwunden. Am nächsten Morgen fand ich einen Zettel unter dem Scheibenwischer. Du siehst wunderschön aus, wenn du Angst hast. Mein Blut erstarrte. Es war nicht nur meine Einbildung, jemand beobachtete mich wirklich. Ich meldete es der Polizei, aber sie wischten es als einfachen Streich ab. Wahrscheinlich nur ein Spaßvogel, der dich erschrecken wollte, sagten sie. Aber ich wusste, dass es mehr war als das. In den nächsten Tagen verstärkte sich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich begann, dieselbe Person immer wieder aus der Ferne zu beobachten. Ob ich im Supermarkt war, zur Post ging oder sogar aus meinem Apartmentfenster schaute, die Gestalt war da, schlich am Rand meines Blickfeldes. Es war, als ob sie jede meiner Bewegungen kannte, jede Geste, jeden Gedanken. Ich begann, mich zu isolieren, vermeidete Freunde und Familie aus Angst. Mein Schlaf wurde unruhig, da ich von Albträumen geplagt wurde, in denen ich verfolgt wurde, und ich wurde zunehmend paranoider. Ich fühlte einen konstanten Druck auf meiner Brust, ein beängstigendes Gefühl von drohendem Unheil, dem ich nicht entkommen konnte. Eines Nachts, wie es sich gehört, kam ich nach Hause und fand meine Wohnungstür leicht geöffnet. Natürlich ist das sehr seltsam. Schließlich habe ich sie doch immer geschlossen und dann abgeschlossen, oder? Mein Herz klopfte, als ich sie öffnete, in Angst davor, was ich drinnen finden könnte. Die Wohnung sah unberührt aus, aber es gab Hinweise auf einen Eindringling. Eine einzelne rote Rose lag auf meinem Küchentisch, zusammen mit einer weiteren Nachricht. Ich weiß, wo du schläfst. Panik ergriff mich. Ich rief erneut die Polizei an, aber laut ihnen gab es keine Anzeichen für einen Einbruch und nichts war gestohlen worden. Es war wahrscheinlich nur ein Zufall, sagten sie. Schließ die Tür ab und sei wachsam. Zufall? Zufall? Meinen die das ernst? Ich begann, einen Therapeuten aufzusuchen, in der Hoffnung, meine wachsende Paranoia zu lindern. Aber selbst dort, in der vermeintlich sicheren Umgebung einer professionellen Praxis, konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass ich beobachtet wurde. Der Therapeut versuchte, mich zu beruhigen und sagte, es sei alles nur in meinem Kopf, eine Manifestation von Stress und Angst. Aber ich wusste, dass das nicht wahr war. Der Wendepunkt kam, als ich eine tote Katze vor meiner Wohnungstür fand, eine erschreckende Erinnerung daran, dass mein Stalker es nicht nur spielerisch meinte. Es war eine Botschaft. Ich packte meine Tasche und floh ins Hotel, in der Hoffnung, dort ein wenig Sicherheit zu finden. Aber selbst dort wurde ich von dem Gefühl verfolgt, dass ich beobachtet wurde. Ich konnte nicht entkommen. Ich kann mich nicht verstecken. Mein Leben war zu einem Gefängnis aus Angst und Paranoia geworden. Jeder Knarren des Bodens, jeder Schatten, jeder fremde Blick fühlte sich wie eine Bedrohung an. Sie sind unerbittlich. Ein Schatten, der mir überall hin folgt und mir das Leben und den Verstand raubt. Ich habe begonnen, eine Reihe von Gewohnheiten, wirklich Ritualen zu entwickeln, die ich benutze, um die Angst fernzuhalten. Jede Nacht überprüfe ich die Schlösser an allen Türen und Fenstern, manchmal 3 oder 4 Mal, bevor ich mir schließlich einrede, dass es sicher ist, ins Bett zu gehen. Selbst dann liege ich oft stundenlang wach und lausche all den ungewöhnlichen Geräuschen. Mein Herz rast bei jedem Knarren oder Stöhnen des alten Gebäudes. Tagsüber vermeide ich es, so viel wie möglich nach draußen zu gehen. Ich habe angefangen, Lebensmittel online zu bestellen, und ich habe meinen Chef sogar dazu überredet, mir ein paar Tage freizugeben. Wenn ich doch nach draußen muss, bewege ich mich schnell und scanne ständig die Umgebung auf Anzeichen meines Verfolgers. Ich trage Sonnenbrillen und einen Hut, um mich zu verkleiden und es ihm schwerer zu machen, mich zu erkennen. Aber egal, was ich tue, ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass er immer noch da draußen ist, nur knapp außerhalb meines Blickfeldes. Die Nachrichten kommen immer noch. Ich finde sie unter dem Scheibenwischer, in der Tür im Briefschlitz, sogar in den Lebensmitteln, wenn ich sie mir liefern lasse. Jede ist beunruhigender als die letzte. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich sehe dich. Du gehörst mir. Die Handschrift ist immer die gleiche, ordentlich und präzise, fast elegant. Es ist ein starkes Kontrast zu den beunruhigenden Nachrichten, die sie enthalten. Ich habe sogar meine Telefonnummer 2-mal geändert, aber die unbekannten Anrufe kommen weiterhin. Zuerst war es nur schweres Seufzen, ab und zu das Flüstern meines Namens. Jetzt sind sie expliziter und beschreiben im Detail die Dinge, die mein Stalker mir antun will. Ich habe aufgehört, das Telefon überhaupt noch abzunehmen und lasse jeden Anruf auf die Mailbox gehen. Aber selbst dann gibt es Nachrichten, die auf mich warten und mich ständig daran erinnern, dass ich nie wirklich allein bin. Meine Freunde und Familie machen sich Sorgen um mich. Sie sehen, wie es mich verändert, die dunklen Ringe unter meinen Augen, wie ich bei jedem noch so kleinen Geräusch zusammenzucke. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, was vor sich geht, aber die meisten verstehen es nicht. Es ist alles nur in deinem Kopf. Du bist einfach gestresst. Ich habe angefangen, ein Tagebuch zu führen, in dem ich jede Begegnung, jede Nachricht, jeden Anruf festhalte. Das Datum und die genaue Uhrzeit bis auf die Sekunde. Es ist eine Möglichkeit, mich zu erden. Mich daran zu erinnern, dass es real ist. Dass ich es mir nicht nur ausdenke. Manchmal lese ich die Aufzeichnungen zurück, in der Hoffnung, einen Hinweis oder ein Muster zu finden, das ich übersehen habe. Aber es ist immer das Gleiche. Ein unerbittlicher, unausweichlicher Albtraum. Eines Nachts wurde ich von jemandem geweckt, der an mein Schlafzimmerfenster klopfte. Meine Wohnung befindet sich im dritten Stock und es gibt keinen Feuertreppenaufgang oder eine andere Möglichkeit, nach oben zu gelangen. Der logische Teil meines Gehirns sagte mir, es sei nur der Wind oder vielleicht ein Zweig eines Baumes draußen. Aber tief im Inneren wusste ich, dass es er war. Ich blieb völlig still, wagte kaum zu atmen, bis das Klopfen endlich aufhörte und ich das Pochen meines Herzens in meinen Ohren hören konnte. Ich hatte Sicherheitskameras rund um meine Wohnung installiert, aber sie gaben mir wenig Trost. Ich verbringe Stunden damit, das Filmmaterial durchzusehen, auf der Suche nach einem Hinweis auf ihn. Manchmal denke ich, etwas zu sehen, einen Schatten, der sich im Hintergrund bewegt, eine Gestalt, die genau außerhalb des Rahmens steht. Aber es ist immer zu verschwommen, zu unscharf, um mir sicher zu sein. Ich habe sogar versucht, bei Freunden zu bleiben, in der Hoffnung, dass mich die Gesellschaft anderer Menschen sicherer machen würde. Aber das Gefühl, beobachtet zu werden, geht nie weg. Eines Nachts, als ich bei meiner besten Freundin war, fand ich einen Zettel, der unter der Tür hindurchgeschoben wurde. Du kannst mir nicht entkommen. Während die Tage zu Wochen werden, merke ich, wie ich immer tiefer in Verzweiflung versinke. Ich bin ständig auf der Hut. Meine Nerven sind bis zum Zerreißen gespannt. Ich habe angefangen, Panikattacken zu bekommen. Meine Brust zieht sich zusammen und mein Atem kommt in kurzen Intervallen. Die Angst ist immer da, eine dunkle Wolke, die über mir schwebt und mich erstickt. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, oder vielleicht war es ein Albtraum. Ich ging wie üblich von dem Café nach Hause, aber alles war anders. Die Straßen waren leer, die Gebäude dunkel und eine unerträgliche Stille lag in der Luft. Die Schatten schienen sich auszustrecken, sich zu verdrehen und mich zu berühren. Ich konnte Augen auf mir spüren, hunderte davon, die mich anstarrten und warteten. Ich versuchte zu rennen, aber meine Füße fühlten sich an, als ob sie in Melasse steckten, langsam und schwer. Egal, wie sehr ich mich anstrengte, ich konnte nicht rennen. Ich wachte schweißgebadet auf. Mein Herz raste. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, wo ich war, bevor ich mir einredete, es sei nur ein Traum gewesen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalten kann. Ich bin körperlich und geistig erschöpft. Die ständige Angst, die schlaflosen Nächte, das endlose Gefühl, beobachtet zu werden, es ist alles zu viel. Ich habe das Gefühl, den Verstand zu verlieren, am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Ich dachte darüber nach, irgendwo weit wegzuziehen und neu anzufangen. Aber tief im Inneren weiß ich, dass es keinen Unterschied machen würde. Mein Stalker würde mich finden, egal wohin ich gehe. Er ist immer da, immer beobachtet er mich, immer wartet er. Manchmal frage ich mich, wer er ist, warum er das mit mir macht. Ist es jemand, den ich kenne? Ein Fremder? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Aber ich weiß, dass es nichts ändern würde, selbst wenn ich die Antworten wüsste. Die Angst wäre immer noch da, dieses ständige Gefühl der Bedrohung, das Gefühl, dass ich nie wirklich sicher bin. Diese Begegnung ereignete sich im Sommer 2006, als ich 20 Jahre alt war. Ich hatte meinen Führerschein erst im Januar desselben Jahres bekommen und das Autofahren eröffnete mir viele Möglichkeiten, so dass ich viele Roadtrips unternahm, nur um meine Freunde zu besuchen. Außerdem sehe ich jünger aus, als ich bin, und wurde in meinen frühen 20ern oft für einen Highschool-Schüler gehalten. Ich fuhr allein auf der Interstate 78, E78, an einem zufälligen Julitag, auf dem Weg zu meiner Freundin in Südpennsylvanien für ein langes Wochenende. Ihre Eltern waren nicht zu Hause, also hätten wir das Haus für uns allein. Wir planten zu trinken, im Whirlpool zu sitzen und Planet Earth betrunken zu schauen, da es gerade erschienen war. Vielleicht würden wir auch nachts durch einige Maisfelder rennen. Ich war sehr aufgeregt und hatte eine tolle Fahrt mit guter Musik. Es war ein schöner Tag zum Fahren. Kurz nach der Grenze von New Jersey nach Pennsylvania hielt ich an einem der ersten Rastplätze, um Benzin zu tanken und Snacks für den letzten Teil der Reise zu kaufen. Ich habe versucht, mich zu erinnern, welcher Rastplatz das war, aber ich bin mir nicht sicher. Es war eine Tankstelle mit einem großen Minimarkt. Vor der Tankstelle war die Auffahrt zurück zur I-78 West und parallel zur Auffahrt gab es einen Schotterweg, was später noch wichtig sein wird. Ich betrat gerade den Laden, als sich ein Mann zwischen 35 und 40 Jahren mir näherte. Er war ein stämmiger Typ, ziemlich groß. Ich bin 1,55 Meter groß, mit einem schwarzen T-Shirt, Jeans, dunkelbraunem Haar und einem Schnurrbart mit Kinnbart. Er war aus einem schwarzen Pickup-Truck ausgestiegen, der ein paar Parkplätze von meinem Auto entfernt stand. Er hatte einen sehr intensiven Blick und gab mir sofort ein schlechtes Gefühl. Er hatte einfach eine verrückte Energie. Normalerweise habe ich keine schlechten Vorahnungen bei Menschen, aber dies war seltsam. Er stand zu nah, mit einem direkten und fokussierten Blick, und seine Wortwahl war seltsam. Sofort schrillten bei mir alle Alarmglocken. Er fragte mich, ob ich aus der Gegend sei, obwohl mein Auto Connecticut-Kennzeichen hatte. Er fragte mich sogar, wohin ich fuhr und ob ich etwas Lustiges wüsste, da er später Pläne hatte und Zeit totschlagen musste. Er lud mich ein, mit ihm Minigolf zu spielen oder einen Film zu schauen. Ehrlich gesagt habe ich keine seiner Fragen beantwortet und seine Einladung abgelehnt, indem ich sagte, dass ich die Gegend nicht gut kenne. Ich ging in den Laden, überrascht, dass er mich gebeten hatte, mit ihm irgendwo hinzugehen. Es war so zufällig und unangenehm. Als ich wegging, rief er: »Du bist wunderschön!« Und die Lautstärke und der Tonfall seiner Stimme ließen mir die Haare zu Berge stehen. Es war sehr aggressiv und unangenehm, und es erschreckte sogar eine Familie, die den Laden verließ. So laut war es. Kurz darauf betrat er den Laden und starrte mich an. Also ging ich auf die Toilette und blieb dort mindestens 10 Minuten, während ich meiner Freundin Nachrichten über diesen seltsamen Typen schickte. Als ich herauskam, war er zum Glück nicht mehr im Laden. Also nahm ich mir Zeit, Getränke und Snacks zu kaufen. Sour Bright Crawlers und Nussmischungen waren meine Pflichtnahrung für Roadtrips und ging dann raus, um zu tanken. Ich war erleichtert zu sehen, dass sein Auto weg war und begann über den Rest meiner Reise nachzudenken, aufgeregt meine Freunde zu sehen. Als ich jedoch auf die Straße zurückfuhr, um auf die Autobahn zu gelangen, hörte ich, wie jemand ununterbrochen hupte. Ich sah diesen seltsamen Typen auf dem Schotterweg parallel zur Auffahrt in seinem Pickup-Truck. Wie er hupte, schrie und winkte, dass ich zu ihm kommen sollte. Er war direkt vor der Tankstelle und hatte darauf gewartet, dass ich komme. Ich erschrak sofort und fuhr schnell auf die Auffahrt zurück zur I-78. Er folgte mir auf die Autobahn und ich rief meine Freundin an, völlig verängstigt. Ich fuhr sehr schnell und wahrscheinlich gefährlich, und im Nachhinein habe ich Glück, dass ich keinen Unfall hatte. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Er verfolgte mich nicht lange und nach ein paar Ausfahrten war er weg. Meine Freundin und ich hatten einen Backup-Plan. Wenn ich sein Auto wieder sah, würde sie mich zu einer Polizeistation im nächsten Dorf in der Nähe ihres Hauses lotsen, anstatt direkt dorthin zu fahren und einen Verrückten mitzubringen. Ich sah das Auto nicht wieder und kam sicher bei meiner Freundin an, aber in den letzten Stunden der Fahrt war ich extrem angespannt und ängstlich. Ich erinnere mich, wie ich ständig in die Spiegel schaute, um zu sehen, ob dieser schwarze Pickup-Truck auftauchte. Alles endete gut. Ich kam sicher bei meiner Freundin an und wir hatten ein schönes Wochenende. Die Begegnung war definitiv gruselig, aber über die Jahre habe ich nicht viel daraus gemacht. Vor ein paar Jahren, 2014, sprach ich jedoch mit einer anderen Freundin, die von Serienmördern fasziniert ist, und erwähnte meine Begegnung, scherzhaft, dass ich vielleicht einen Serienmörder getroffen hatte. Ich erzählte ihr von meiner Erfahrung und sie war fasziniert. Sie wollte googeln, ob es in dieser Zeit in Pennsylvania aktive Serienmörder gab. Das erste Ergebnis war Adam Leroy Lane und er sah dem Mann, dem ich 2006 begegnet war, sehr ähnlich. Es könnte mein Geist sein, der die Lücken füllt, aber die grundlegenden Merkmale, 40 Jahre, groß aber stämmig, braunes Haar mit Schnurrbart und Kinnbart, sowie die Zeit und die Gegend stimmen in meiner Erinnerung überein. Er war etwas schlanker als auf den Fotos. Und dies war 2006, nicht 2007, als er wegen des Mordes an Frauen verurteilt wurde. Trotzdem ist es eine seltsame Zufälligkeit und eine, die ich nie vergessen habe. Dieser Teil der Geschichte beginnt im Jahr 2009, als ich in der 11. Klasse war. Ich lebte in einer kleinen Stadt in Ohio. Im Herbst begann ich mit meinem ersten festen Freund, John, auszugehen. Er war ein Senior und viele seiner Freunde gingen mit meinen Freundinnen aus. Er war beliebt und lustig in der Schule. Ich war aufgeregt über die Beziehung, zumal auch meine strengen Eltern ihn mochten. Er war ziemlich still in ihrer Gegenwart, aber immer höflich und dankbar. Da es eine kleine Stadt war, lebte John buchstäblich am Ende meiner Straße und wir verbrachten viel Zeit zusammen. Meine Eltern waren zu dieser Zeit in einem Scheidungsprozess, also bevorzugte ich es, Zeit in seinem Haus zu verbringen, statt in meinem. John lebte mit Chris, einem Mann, der nicht sein leiblicher Vater war, aber bei dem er seit seinem 13. Lebensjahr lebte und den er oft Dad nannte. Chris war ein Jugendberater, der John kennengelernt hatte, weil dieser im Pflegesystem war, und er hatte ihn bei sich aufgenommen. Chris war ein toller Mensch, lustig, und in dem Haus lebten nur die beiden und ihr Mops, Murphy. Ich wusste anfangs nicht viel über Johns Kindheit, außer dass sie schwierig genug gewesen war, um ihn in die Obhut der Kinderfürsorge zu bringen. Jedenfalls verbrachten wir viel Zeit zusammen und hatten immer Spaß, auch mit Chris. Mit der Zeit gestand mir John, dass er oft unter schweren Depressionen litt und sehr dunkle Gedanken hatte. Das schockierte mich sehr und ich erzählte sogar Chris davon. Trotzdem blieben wir zusammen und ich tat mein Bestes, um ihn zu unterstützen. Im folgenden Jahr war ich in meinem Abschlussjahr und John hatte die Schule abgeschlossen, aber er machte nicht viel. Er ging nicht aufs College und seine Pläne, dem Militär beizutreten, klappten nicht. Also lebte er weiterhin bei Chris und arbeitete in einem Teilzeitjob, den mein Vater ihm besorgt hatte. Ich war immer an Schule und außerschulischen Aktivitäten interessiert und ich hatte das Gefühl, dass John mich zurückhielt. Unsere Beziehung verschlechterte sich in vielerlei Hinsicht, aber ich hatte Angst, dass er etwas Drastisches tun könnte, wenn ich Schluss machte. Er hatte damit gedroht, als ich es versuchte. Im Mai 2011 machte ich meinen Schulabschluss und beschloss, die Beziehung hinter mir zu lassen. Ich kämpfte auch mit meinen eigenen Depressionen und John hatte einen schädlichen Einfluss auf meine psychische Gesundheit. Schließlich sagte ich ihm, dass wir Schluss machen müssten und dass er aufhören solle, mich mit diesen Drohungen zu kontaktieren. Ich brach fast jeden Kontakt zu ihm ab und ein paar Monate später zog ich mit einer Freundin in eine Wohnung etwa 30 Minuten von meinem Zuhause entfernt, in der Nähe der Universität, die ich besuchte. An einem Freitagabend im April 2012 war ich in meiner Heimatstadt, um eine Freundin zu besuchen, und fuhr an Johns Haus vorbei, wo ich überall Polizeiautos sah. Ich war schockiert und wusste nicht, was ich denken sollte, also rief ich sofort unseren gemeinsamen Freund Kyle an. Kyle sagte, er habe keine Ahnung, was mit John los sei, erwähnte aber, dass John ein paar Tage zuvor bei ihm zu Hause gewesen war. Kyle sagte, John schien gut gelaunt zu sein, vor allem weil er Chris BMW fuhr, was er liebte. Kyle war tatsächlich in meiner Wohnung mit meiner Mitbewohnerin, was normal war, weil er in sie verknallt war. Also fuhr ich dorthin. Als ich ankam, hatte Kyle nichts Neues gehört, aber meine Mutter rief mich mit Informationen an. Sie ist mit den Ehefrauen von Polizisten befreundet und so. Kleinstädtische Dinge. Es stellte sich heraus, dass John Chris ermordet hatte und auf der Flucht war. Jemand hatte wegen eines Wohlfühlchecks angerufen, nachdem er eine Weile nichts von Chris gehört hatte. Die Polizei fand seine Leiche im Haus. Ich war schockiert und ein bisschen verängstigt. Ebenso wie Kyle und meine Mitbewohnerin, also beschlossen wir, die Nacht im Haus der Eltern meiner Mitbewohnerin zu verbringen. Bis zum nächsten Morgen hatte die Polizei John gefunden und festgenommen. Er hatte den BMW genommen, also wurde er leicht in einem heruntergekommenen Motel, etwa 15 Meilen von seinem Haus und 12 Meilen von unserer Wohnung entfernt, geortet. Als die Details bekannt wurden, wurde alles noch erschreckender. Es war ein brutaler Mord gewesen und er hatte Tage vor der Entdeckung der Leiche stattgefunden, was bedeutete, dass John in Kyles Haus abgehangen hatte, nachdem er diese Tat begangen hatte und bevor er verhaftet wurde, und sich so verhielt, als wäre nichts passiert. In der Zwischenzeit hatte er Chris' Leiche in den Gefrierschrank seines Hauses gesteckt. Es ist verrückt zu denken, wie jemand so psychopathisch sein kann. Es gab keine klare Erklärung. John versuchte zunächst, sich für unzurechnungsfähig erklären zu lassen, wurde aber schließlich für zurechnungsfähig befunden und plädierte auf schuldig. Er erhielt eine Strafe von 30 Jahren bis lebenslänglich. Natürlich habe ich diese Geschichte aus meiner Perspektive erzählt, aber die Person, die in all dem am meisten zählt, ist natürlich das Opfer, Chris. Er war wirklich ein Heiliger. Er war viele Jahre lang mein Vorbild gewesen. Man fragt sich, wie so etwas Schreckliches jemandem so Gutem passieren konnte. Und das durch die Hand von jemandem, dem er alles gegeben hatte, den er geliebt, dem er vertraut und den er wie einen Sohn gesehen hatte. Es ist erschreckend. Chris hatte sein Leben dem Schutz von Kindern wie John gewidmet und das örtliche Zentrum, in dem er arbeitete, trägt jetzt seinen Namen, ebenso wie die Straße, in der es sich befindet. Ich frage mich oft, warum all das passiert ist. Chris und John verstanden sich fast die ganze Zeit gut und obwohl John eindeutig psychische Probleme hatte, dachte niemand, dass er jemandem wirklich etwas antun würde. Aber offensichtlich war etwas sehr falsch mit John, das wir nicht sahen. Man sagt, im Nachhinein ist man immer schlauer und ich kann definitiv zurückblicken und mich an einige seltsame Momente mit ihm erinnern. Manipulativ, hinterhältig und wütend. Irgendwann zeigte er all diese Züge, aber ich hatte Glück, dass ich keine Gewalt von ihm erlebte. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über Chris sagen. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte und für den positiven Einfluss, den er in dieser Zeit auf mein Leben hatte. Ich weiß, dass er auch viele andere Leben positiv beeinflusst hat. Möge er in Frieden ruhen. Als ich gerade 14 Jahre alt war, begann ich in verschiedenen Tankstellen in meiner Heimatstadt zu arbeiten. Meine Stadt war klein, jeder kannte jeden, also machte es den Besitzern nichts aus, wenn ich hereinkam und bei Aufgaben wie dem Wischen der Böden, dem Auffüllen der Kühlschränke oder sogar gelegentlich dem Bedienen der Kasse half alles im Austausch für ein wenig Geld. Dies geschah in den frühen 90er Jahren in Florida. Es war gegen 23 Uhr und ich saß an meinem üblichen Platz, einem Tisch neben den Fenstern der Tankstelle. Normalerweise verbrachte ich die meiste Zeit des Abends an diesem Tisch, las Bücher und stand gelegentlich auf, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Da ich erst 14 war, durfte ich natürlich niemals allein für den Laden verantwortlich sein. Normalerweise waren ich und ein Manager oder vielleicht ein oder zwei andere Angestellte dort. An diesem Abend waren ich und ein Typ namens Jeff da. Jeff war einer der Teilzeitmanager und normalerweise, wenn nur wir beide da waren, verbrachte er die meiste Zeit im hinteren Teil des Ladens, was mich praktisch für den Laden verantwortlich ließ. Dieser Abend war nicht anders. Ich erinnere mich, dass ich an der Kasse saß, als etwas meine Aufmerksamkeit erregte. Ich sah eine Frau über den Parkplatz laufen, die von der Richtung der Autobahn kam. Es stand kein Kundenauto auf dem Parkplatz, was schon seltsam war, denn aufgrund unserer Lage kam fast niemand zu Fuß, besonders nicht von der Autobahn. Der Laden lag praktisch mitten im Nirgendwo, an einer sehr einsamen Autobahn. Niemand lief auf dieser Straße. Ich dachte, vielleicht war ihr Auto kaputt und sie kam, um einen Benzinkanister zu füllen oder das Telefon zu benutzen, um einen Abschleppdienst zu rufen. Nach einer Minute des Beobachtens bemerkte ich, dass sie keinen Kanister in der Hand trug. Sie betrat den Laden und schaute sich ein paar Minuten um. Die ganze Situation fühlte sich seltsam an. Ich erinnere mich, dass ich ein seltsames und beunruhigendes Gefühl von ihr hatte, einfach wegen der Art, wie sie sich im Laden umsah. Zu diesem Zeitpunkt war Jeff aus dem hinteren Teil des Ladens gekommen und stand hinter der Kasse bei mir. Er tat dies gelegentlich, wenn Kunden hereinkamen. Die Frau näherte sich dem Tresen und begann, uns eine Geschichte zu erzählen, wie ihr Auto kaputt gegangen sei und sie eine Mitfahrgelegenheit in eine Stadt brauche, von der ich noch nie gehört hatte. Jeff antwortete schnell und sagte, dass er arbeite und mich nicht allein lassen könne, da er der Manager sei und nicht gehen könne. Dann drehte sich die Frau zu mir um, als erwartete sie meine Antwort. Bevor ich etwas sagte, sah ich Jeff an, der mir einen kalten, harten Blick zurückgab und seinen Kopf leicht schüttelte, als wollte er sagen, nein. Das bestätigte mir, dass auch er das Gefühl hatte, dass etwas mit dieser Frau nicht stimmte. Bevor ich antworten konnte, drehte sie sich zu Jeff um und zeigte auf mich, fragte, ob ich sie fahren könnte. Jeff antwortete schnell und bestimmt, dass ich zu jung zum Fahren sei und wir ihr auf keine Weise helfen könnten. Offensichtlich widersprach ich Jeff nicht, denn um ehrlich zu sein, war dies völlig untypisch für ihn. Jeff war normalerweise freundlich und sogar gesprächig mit Kunden, und dies verstärkte nur die Idee, dass Jeff wusste, dass etwas mit dieser Frau nicht stimmte. Die Frau, sichtlich wütend, beschimpfte uns und ging. Als sie über den Parkplatz zurückging, beobachtete ich sie. Sie blieb am Ende des Parkplatzes stehen, direkt neben der Autobahn. Ich bemerkte auch, dass sie jetzt telefonierte und etwa 2 Minuten wartete, bis ein Auto neben ihr anhielt und sie aufnahm, als würde man auf sie warten. Die ganze Situation war seltsam, aber ich realisierte die Gefahr, in der ich an diesem Abend geschwebt hatte, erst viel später. Fast 1 Jahr später war ich in meinem Zimmer, schlief ein, während der Fernseher im Hintergrund lief. Ich weiß nicht, welchen Sender ich sah, möglicherweise einen Nachrichtensender, aber etwas, das ich im Fernsehen hörte, weckte mich plötzlich. Ich setzte mich auf, um den Fernseher zu sehen, und erblickte das Foto einer Frau auf dem Bildschirm. Sobald ich sie sah, wusste ich sofort, dass es dieselbe Frau war, die fast 1 Jahr zuvor im Laden gewesen war und versucht hatte, mich oder meinen Manager zu überreden, sie in eine Stadt zu fahren. Ich war mir zu 100 sicher, dass es dieselbe Frau war. Es stellte sich heraus, dass die Frau Eileen Wuornos war, die später als Serienmörderin verurteilt wurde, mit 7 bestätigten Opfern, alles Männer. Eileen lockte ihre Opfer an abgelegene Orte und schoss ihnen dort aus nächster Nähe in den Kopf. Was mich am meisten beunruhigt, ist, wie nah ich daran war, eines dieser Opfer zu werden. Nach der Art, wie sie sich im Laden verhielt und nach dem, was ich jetzt über sie weiß, bin ich fest davon überzeugt, dass ihr Plan an diesem Abend war, mich oder meinen Manager Jeff zu töten. Bis heute habe ich Albträume darüber, was passiert wäre, wenn wir getan hätten, was sie sagte. Dies geschah vor 2 Jahren, als ich für eine sehr große Teppichreinigungsfirma arbeitete. Es war genau das, was man sich vorstellt. Ich verbrachte den ganzen Tag damit, von Haus zu fahren und die Teppiche der Bewohner mit verschiedenen Werkzeugen und Maschinen gründlich zu reinigen. Ich war 22 Jahre alt und eine Frau. Tatsächlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich eine der wenigen Frauen war, die für diese Firma arbeiteten. Aber gleichzeitig machte mir die Arbeit wirklich Spaß. Und um ehrlich zu sein, ich war sehr gut darin. Aus diesem Grund bekam ich viel Arbeit und besuchte normalerweise zwischen 6 und 8 Häuser pro Tag, wobei ich durch verschiedene Städte fuhr. An diesem Abend arbeitete ich bis spät, weil eines der Häuser, das ich früher am Tag gereinigt hatte, viel mehr Zeit in Anspruch genommen hatte als erwartet, was natürlich den Rest meines Tages verzögerte. Es war gegen 19 Uhr, als ich nur noch ein Haus zu erledigen hatte. Als ich jedoch an der angegebenen Adresse ankam, wurde mir schnell klar, dass ich mitten im Nirgendwo war. Nachdem ich an der Haustür geklingelt hatte, merkte ich auch, dass niemand zu Hause war. Ich war verärgert, ja, aber eigentlich war ich diejenige, die zu spät zum Termin gekommen war. Ich beschloss zu warten, bis jemand nach Hause kam, da ich wusste, dass mein Chef mich ausschimpfen würde, wenn ich ohne Reinigung gehen würde. Glücklicherweise kam der Bewohner 10 Minuten später und parkte neben meinem Van. Es war ein Mann mittleren Alters, kahl, mit schmutzigen Shorts und einer Jacke. Ehrlich gesagt wirkte er ein wenig unangenehm, aber er entschuldigte sich und ließ mich mit der ganzen Ausrüstung in sein Haus. Als ich eintrat, bemerkte ich sofort, dass der Teppich und das Haus im Allgemeinen bereits unglaublich sauber waren. Es roch sogar nach frisch verwendeten Reinigungsmitteln. Um ehrlich zu sein, war es ein bisschen seltsam. Ich war es nicht gewohnt, bereits saubere Teppiche vorzufinden, wenn ich ankam. Ich fragte mich wirklich, ob das Reinigen überhaupt einen Unterschied machen würde. Aber trotzdem hielt ich mich an das Protokoll und holte den Firmenlaptop heraus, um zu berechnen, wie viel es kosten würde, bevor ich anfing. »Verfolgt das Ding, wo du bist?« Seine Frage überraschte mich. Es war sofort eine rote Flagge. Nach dem ersten Schock antwortete ich mit Ja und dass mein Chef genau wusste, wie lange jeder Auftrag dauern sollte. In Wirklichkeit war das eine komplette Lüge. Der Laptop wurde nur verwendet, um zu berechnen, wie viel der Kunde basierend auf der eingegebenen Arbeitsmenge zahlen musste. Aber ich fühlte, dass ich lügen musste, weil definitiv etwas Seltsames an diesem Typen war. Jedenfalls begann ich mit der Reinigung. Ich dachte nur, je schneller ich diese Teppiche reinige, desto schneller kann ich gehen und den Tag beenden. Eine Stunde später war ich fertig. Ich beeilte mich, den Typen zu finden, um ihm zu erklären, dass ich fertig war und wie viel er mir schuldete. Aber bevor ich sprechen konnte, unterbrach er mich. Er fragte, ob ich auch die Teppiche in seinem Keller reinigen könnte, da er vergessen hatte, sie bei der Buchung des Dienstes anzugeben. Mein Herz blieb buchstäblich stehen. Ich wollte nur damit fertig werden und gehen, aber meine dumme Kundenservice-Mentalität konnte keinen Weg finden, Nein zu sagen. Der Typ führte mich zur Kellertür, öffnete sie und winkte mir zu, als ob ich zuerst runtergehen sollte. Ich zögerte, aber schließlich tat ich es. Als ich unten ankam, war ich entsetzt. Der Keller sah im Vergleich zum Rest des Hauses schrecklich aus. Er war nicht nur unfertig und ohne Teppiche, sondern es standen eindeutig 7 Gefriertruhen an den Wänden. In der Mitte des Raumes hing eine niedrige Lampe, die einen alten Fernseher beleuchtete. VHS-Kassetten lagen auf dem Boden verstreut und ein alter Sessel stand vor dem Fernseher. Hinter dem Fernseher befanden sich 2 weiße Regale, die mit VHS-Kassetten gefüllt waren. Während ich den Keller betrachtete, stand der Typ oben auf der Treppe, blockierte die Tür mit einem verstörenden Lächeln im Gesicht. Ich sah ihn an und sagte, ja Mann, lass mich meine Sachen holen. Ich hatte keine Absicht, irgendetwas zu reinigen. Ich wollte nur raus. Ich hielt den Atem an und begann die Treppe hochzugehen. Alles, was ich hören konnte, war der Schlag meines eigenen Herzens in meinen Ohren. Aber als ich 3 Stufen vor der Spitze war, blockierte der Typ immer noch die Tür, mit demselben verstörenden Lächeln im Gesicht. Ich blieb etwa 20 Sekunden lang stehen, starrte ihn an und wartete darauf, dass er zur Seite ging. In diesem Moment schwor ich, dass ich Schritte im Keller hinter mir hörte. Aus purem Instinkt und Adrenalin, ohne mich umzudrehen, stürmte ich auf den Typen vor mir zu. Glücklicherweise schaffte ich es an ihm vorbei, und sobald ich das tat, rannte ich direkt zur Haustür und hinaus zu meinem draußen geparkten Van. Ich ließ Tausende von Dollar an Reinigungsgeräten zurück, aber ehrlich gesagt, in dem Moment war es mir egal. Ich fühlte buchstäblich, dass mein Leben in Gefahr war. Als ich wegfuhr, sah ich das Haus ein letztes Mal an und sah denselben Mann aus einem der Fenster schauen, jetzt nicht mehr lächelnd, sondern mit einem kalten, harten Blick. Ich glaube, ich sah eine andere Person, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Die ganze Erinnerung ist ein bisschen verschwommen. Die Wahrheit ist, mein Chef hätte nicht bemerkt, dass ich fehlte, bis mindestens 24 Stunden später, als ich mich am nächsten Tag nicht zu meiner Schicht meldete. Am nächsten Morgen rief ich meinen Chef an, erzählte ihm alles und kündigte noch am selben Tag. Soweit ich weiß, wurde die Polizei eingeschaltet, aber ich versuchte, mich von der ganzen Situation zu distanzieren. Also weiß ich nicht wirklich, was am Ende passiert ist. Ich litt unter posttraumatischer Belastungsstörung aufgrund dieser Erfahrung. Dieser Tag verfolgt mich immer noch, und bis heute kann ich nicht erklären, was ich in diesem Keller gefunden habe oder die Schritte, die ich hinter mir zu hören glaubte. Aber eines ist sicher. Ich glaube, dass dieser Mann und wer auch immer noch dort war, geplant hatte, mich aus irgendeinem kranken Grund in dieser Nacht zu töten.